Herr Orlik, immer um eine Kleinigkeit vornehmer als der vornehmste seiner Kunden, war der Bruder des namhaften in Berlin ansässigen Malers Emil Orlik, der einem Bewunderer auf die Bitte, ihn in seinem Atelier besuchen zu dürfen, geantwortet haben soll: Ein Atelier hat mein Bruder Hugo in Prag. Ich habe eine Werkstatt. Ob Hugos Anzüge oder Emils Bilder besser waren, wage ich nicht zu entscheiden. Aber Hugo war ohne Frage der größere Snob, einer der größten, die das Prager Schmockkästchen, so nannte es sich in koketter Selbstkritik, jemals aufzuweisen hatte. Wie und warum Schmock, ursprünglich eine Figur aus Gustav Freitags Lustspiel Die Journalisten, zum Synonym für Snob geworden ist, dem sich die adäquate Wortbildung verschmockt und Schmockerei angegliedert haben, das wäre wieder einmal einer eigenen, hier leider nicht durchführbaren Untersuchung wert. Von kompetenter weiblicher Seite wurde mir versichert, dass Prag auch auf dem Gebiet der Damenmode Erstklassiges leistete und dass die Prager Haute Couture internationale Geltung besaß. Die kompetente Seite gehörte zur sogenannten Haute Vivrie, einer einleuchtenden, keineswegs nur auf Prag beschränkten Bezeichnung für die Finanz- und kulturträchtige, in manchen Fällen schon seit zwei oder drei Generationen geadelte Oberschicht des jüdischen Großbürgertums. Eine andere zu dieser Schicht gehörige Dame, die ihren Sommeraufenthalt zwischen Nizza und Karlsbad zu teilen pflegte, hatte vom teuersten Prager Pelzsalon einen prächtigen Weißfuchsmantel geliefert bekommen, den sie, wie eine ihrer Freundinnen neidvoll vermutete, sicherlich nach Nizza mitnehmen würde. »Nach Nizza«, entgegnete die Schmöckin, »den hebe ich mir für Karlsbad auf. In Nizza kennt mich doch niemand.« Es war dieselbe, die einer Übersiedlung nach Dresden, von ihrem Gatten aus Geschäftsgründen erwogen, das Argument entgegensetzte: »Was mache ich in Dresden, wo mir doch schon Prag zu klein ist?« Damit stand sie allerdings im Widerspruch zu einem Lokalpatriotismus, wie er in noch viel kleineren Städten als Prag gehegt wurde und beispielsweise in dem Stoßseufzer zum Ausdruck kam: »Göding ist auch nicht mehr, was es war.« Dies wiederum erinnert an die Äußerung eines Versicherungsagenten, der seine Tätigkeit aus Mährisch-Ostrau in die slowakische Kleinstadt Neutra verlegen wollte und von seinen Freunden gewarnt wurde, dass es dort öd sei. Der Umlaut lässt sich in diesem Fall nicht gänzlich ausschalten, wechselt jedoch ersatzweise vom O zum A und nähert sich dem Klangbild äd. Neutra äd, entgegnete der Gewarnte. Wieso? Man nennt es auch Kleinpressburg. Jetzt haben wir uns aber allzu weit von Prag entfernt und kehren eilends zurück, ins Hunderttürmige, ins Goldene, an den Ufern der von Smetana vertonten Moldau gelegene Prag, in die schönste Stadt nördlich der Alpen und wahrscheinlich eine der schönsten Städte überhaupt. Ach ja, Prag wird durchflossen von der Nebich, die sich schließlich doch in die Elbe ergießt, heißt es bei Gustav Meyrink, der bekanntlich nur ein Wahlprager war, und sich infolgedessen oder trotzdem eine gewisse kritische Einstellung zum goldenen Moldau-Mütterchen bewahrt hatte, als einziger auf weiter Prager Literatenflur. Kein Prager, ob Literat oder nicht, aber im Grunde war ein jeder Literat oder hielt sich dafür, auch wenn er nie eine Zeile veröffentlicht hatte, hielt sich sogar für einen besseren als die öffentlich anerkannten. Ich bitte Sie, wer ist schon der Werfel? Sein Vater hat ein Handschuhgeschäft in der Mariengasse. Kein Prager, sage ich, hat jemals an Prag das Geringste auszusetzen gefunden, indessen im vorgeblich gemütlichen Wien die böseste Selbstkritik zu Hause war, von Nestroy über Karl Kraus bis zum Qualtinger. Kein Prager hat jemals gezögert, Prag für den Nabel der Welt und sich selbst für den Nabel Prags zu halten. Noch in jenem scheinbar abwertenden Urteil der Prager Gesellschaftslöwin, dass Prag ihr zu klein sei, lag die resignierte Überzeugung beschlossen, dass es leider nichts Größeres gäbe. Und siehe da, oder auf Pragerisch und was tut Gott, in mancher Hinsicht traf das tatsächlich zu. Am Graben, wo wir uns zuletzt aufhielten, lag auch das Café Continental, Prags Literaten- und Journalistencafé, ähnlich wie in Wien, das Herrenhof, die Nachfolge des Zentral, angetreten hatte, war das Conti, dem geschleiften, einstmals von den Jungprager Dichtern bevölkerten Café Arco, nachgefolgt, ohne es jedoch an literarischem Ruhm zu erreichen. Näheres über das Café Arco findet sich bei Karl Kraus, Kurt Wolf, Max Brod, Willi Haas und Johannes Urzidil, dem letzten 1972 verstorbenen Mitglied des Prager Dichterkreises, dem ich, eine für mich höchst schmeichelhafte Stelle in der Autobiografie Max Brods erlaubt mir diese Aussage, als Hospitant angehört habe. Das Conti dürfte das einzige Kaffeehaus seiner Art gewesen sein, dessen Garderobier berühmter war als sämtliche Stammgäste. Ich habe ihn noch gekannt, den alten Hahn, und hatte noch die Ehre, meine durch den Schüler Gerber erworbene Lokalgeltung von ihm bestätigt zu bekommen, als er eines Abends meinen Mantel entgegennahm, ohne mir einen Garderobenzettel einzuhändigen. Dass dies als Gäste der Anerkennung, als Aufnahme in die Reihe der Bevorzugten gemeint war, konnte keinem Zweifel unterliegen, denn Herr Hahn verteilte seine Garderobenzettel tatsächlich nur als Klassifikationsmerkmal. Zur Identifizierung der von ihm aufbewahrten Mäntel hätte er sie nicht benötigt. Er besaß ein exorbitantes Gedächtnis, wusste die Telefonnummern aller Stammgäste und der von ihnen am häufigsten gewünschten Verbindungen auswendig, merkte sich die Gesichter und, wenn sie prominent genug waren, die Namen noch so seltener Besucher und erkannte nach jahrelanger Pause auch Siegfried Wagner, der zu einer Aufführung seines Bärenhäuter nach Prag gekommen war und anschließend im Café Continental erschien. Hahn half ihm diensteifrig aus dem Mantel. »Schöne Sachen habe ich gehört von Ihrem Herrn Papa«, flüsterte er ihm dabei vertraulich zu. Da es in der Umgangssprache das ziemlich genaue Gegenteil bedeutet, wenn man von jemandem »schöne Sachen« gehört haben will, reagierte Siegfried Wagner entsprechend empört. »Was erlauben Sie sich«, fauchte er, »was soll das bedeuten?« Lohengrin, Tannhäuser, Parsifal ergänzte mit Unschuldsmiene der Garderobier Hahn. Augenzeugen berichten, dass der berühmte Sohn des noch berühmteren Vaters nicht etwa gelächelt oder gar gelacht, sondern sich lediglich mit einem nüchternen »Ach so« abgewendet habe. Ein Thema wie der Humor im Hause Wagner wird schwerlich zum Gegenstand der Sekundärliteratur werden. Die Klientel des am Wenzelsplatz gelegenen Café Urban, das sich vom Café Continental wesentlich unterschied, zeichnete sich durch eine deutsch-tschechische Mischung aus, wie sie sonst nur in privatem Rahmen zustande kam. Im Café Urban trafen die Geschäftsfreunde zusammen. Im Café Urban zwinkerte der Abgeordnete Stribani, der in einem von ihm herausgegebenen Boulevardblatt gelegentlich auch antisemitische Töne anschlug, seinen jüdischen Tarockpartnern zu. Und an dem größten Teil von Juden besetzten Stammtisch, der mir bei meinen späteren Besuchen in Prag Gastrecht gewährte, wurde gleichermaßen Deutsch und Tschechisch gesprochen. Es war eine lebhafte, fast immer wohlgelaunte, nicht unbedingt als intellektuell zu qualifizierende Runde. Die intellektuelle Komponente waren vor allem zwei damals junge Rechtsanwälte, von denen der eine, Dr. Franz Hayek, noch heute zu meinen Freunden zählt. Er lebt in London, hat zu diesem Kapitel mancherlei Wertvolles beigesteuert und sei hiermit bedankt. Über den anderen, Dr. Arthur Wolf, kann ich nur im Rückblick berichten. Die beiden waren miteinander befreundet und zugleich in einen demonstrativ zur Schau getragenen Konkurrenzkampf verstrickt. Jeder wollte erfolgreicher sein als der andere, jeder versuchte ihn, mitunter recht witzigerweise, den anderen auszustechen, zu ärgern, zu provozieren. »Ich musste mir heute ein neues Postsparkassenkonto einrichten«, ließ Wolf sich vernehmen, als Hayek an den Tisch trat. »Auf das alte ist nichts mehr draufgegangen.« Hayek rächte sich auf einem gemeinsam mit Wolf verbrachten Skiurlaub im Riesengebirge. Die beiden Freunde unternahmen von der Spindlerbaude aus eine Abfahrt, die längs der im Zickzack verlaufenden Staatsgrenze angelegt war, so dass man niemals wusste, ob man sich gerade auf tschechoslowakischem oder reichsdeutschem, damals schon hitlerdeutschem Boden befand. Was Wunder, dass dem friedlich dahingleitenden Wolf plötzlich der Atem stockte, als er hinter sich den scharfen Zuruf »Jüdische Marxistensau« vernahm. Schreckensbleich wandte er sich um und musste feststellen, dass der Rufer niemand anderer als Hayek war. »Bist du verrückt?« brüllte er ihm entgegen. »Was fällt dir ein?« Der inzwischen Herangekommene beruhigte ihn. »Schau, wenn wir in der Tschechoslowakei sind, macht's nix. und wenn wir in Deutschland sind, ich bin gedeckt. Die abschließende Geschichte von Herrn Mendel, die einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg spielt, gehört nur insofern hierher, als Herr Mendel einer alten Prager Familie entstammte. Er hatte als väterliches Erbe die Pacht einer fürstlich-lichtensteinischen Domäne in der Gegend von Böhmisch-Brod inne, war auf dem Gutshof geboren und aufgewachsen, kannte nichts anderes und wollte nichts anderes als dort leben, war tschechisch erzogen und tschechisch verheiratet und stand zu seiner tschechischen Umgebung, einschließlich des umfangreichen Dienstpersonals, im denkbar freundlichsten Verhältnis. Es lag ihm völlig ferne, sich etwa als Feudalherr zu gebärden und seine Angelegenheiten von Verwaltern oder sonst welchen Beauftragten regeln zu lassen. Im Gegenteil, er sah selbst nach dem Rechten und legte, wo es Not tat, selbst Hand an, erhob sich im Sommer mit dem ersten Hahnenschrei, ritt auf seine Felder hinaus, besprach sich mit dem Vorarbeiter, Schaffasch geheißen, eine slavisierte Form des deutschen Schaffer, sorgte für den klaglosen Ablauf des Tagwerks und erfreute sich allseitigen Respekts. Vor dem Ausreiten steckte Herr Mendel einen kleinen Imbiss zu sich. Das eigentliche Frühstück, das seine Frau inzwischen vorbereitete, nahm er erst ein, wenn er nach Hause zurückkam. Eines Morgens nun, als Frau Mendel ins Wohnzimmer trat, sah sie ihren Gatten, den sie noch auf dem üblichen Ausritt glaubte, am Schreibtisch sitzen und einen Brief schreiben. Ihre überraschte Frage beantwortete er mit einem Ksch und der dazugehörigen Handbewegung, wie sie im Allgemeinen beim Verscheuchen von Haustieren Anwendung findet. Erst als er den Brief beendet und verschlossen hatte, setzte er sich zum Frühstück nieder. »Was ist los?« fragte Frau Mendel nun schon etwas dringlicher. »Was hast du da für einen Brief geschrieben?« Herrn Mendels Antwort kam ruhig, bedächtig und unwidersprechlich. »Ich habe der lichtensteinischen Domänenverwaltung die Pacht gekündigt. Wir übersiedeln in die Stadt.« »Warum, um Himmels Willen?« »Wie ich heute aufs Feld gekommen bin, hat mir der Schaffer, nicht küss die Hand, gnädiger Herr, gesagt, sondern guten Morgen, Herr Mendel, es ist vorbei.« »Ich habe Herrn Mendel nicht gekannt und weiß nichts weiter von ihm. Die Geschichte spielt 1910 oder 1911, als ich 2 oder 3 Jahre alt war. Sie wird hier verbucht, weil sie einen einmaligen Fall von politischem Instinkt darstellt.« Nie wieder ist mir auf so kleinem Raum eine so große Zahl von Käuzen und Originalen begegnet wie im alten Prager Tagblatt. Nie wieder eine so einzigartig aus Witz und Wachheit, aus Begabung und Können gemischte Atmosphäre. Max Brod hat sie in seinem Roman »Rebellische Herzen« festzuhalten versucht. Es ist ihm, fürchte ich, nicht ganz geglückt und es wird wohl auch mir nicht glücken. Denn ein fundamentaler Wesenszug dieser Atmosphäre lag ja eben in der unnachahmlichen, unverwechselbaren persönlichen Note derer, die sie schufen, im Gehaben eines jeden Einzelnen, in seinem Tonfall, seiner Terminologie, in den Geschichten, die von ihnen kursierten und die einem neu hinzugekommenen, wenn man ihn für würdig befand, von den Altvorderen erzählt wurden. Das kam einer Art Geschichtsunterricht gleich oder der Einführung in eine geheime Ordensbrüderschaft. Man musste nicht nur über Rang und Leistung, über Eigenheiten und Marotten der jetzigen Redakteure Bescheid wissen, sondern auch über die ihrer Vorgänger. Sonst gehörte man nicht dazu, sonst war man ein Externist im zweifachen Sinn des Wortes. Eine dieser Geschichten handelte von Dr. Rabe Jenkins, dem riesenhaften, in jeder Hinsicht ungefügen Chef der Sportredaktion, der nicht zuletzt für die chaotische Unordnung in seinem Zimmer berühmt war. Sie soll während der wirren Umsturztage des Jahres 1918 bewirkt haben, dass das Gebäude des Prager Tagblatts von der Plünderung durch eine Horde tschechischer Radau-Nationalisten verschont blieb. Die Eindringlinge rissen als erstes die Tür zu Rabes Zimmer auf und machten angesichts des wüsten Bildes, das sich ihnen bot, mit den Worten kehrt: Hier waren wir schon. Als Herausgeber des Prager Tagblatts zeichnete Dr. Rudolf Keller, der dieses Amt jedoch als lästige Nebenbeschäftigung zu empfinden schien. Sein Hauptinteresse galt einem schwer zugänglichen Gebiet der Biochemie, auf dem er sich durch eine grundlegende Arbeit größeres Ansehen verschafft hatte, als er es unter seinen Redakteuren genoss. Er mischte sich nur ganz selten in redaktionelle Angelegenheiten ein, war mit seinen Gedanken meistens anderswo und Zerstreutheit gehörte zu seinen hervorragenden Eigenschaften. Fast hätte er, auch äußerlich mit seiner hohen, immer ein wenig vorgebeugten Gestalt und dem von einem wirren Haarkranz umrahmten Gelehrtenkopf, eine Vorlage für die Witzfigur des zerstreuten Professors abgeben können. Nur dass die Gedankensprünge, zu denen seine Zerstreutheit ihn trieb, sich bei näherem Zusehen als völlig logisch und folgerichtig erwiesen. Ein leuchtendes Beispiel dafür ergab sich im Februar 1934, als er den missglückten Aufstand der österreichischen Arbeiterschaft gegen das Dollfuß-Regime zum Anlass eines seiner seltenen Leitartikel nahm und den sozialdemokratischen Führern unverblümt vorwarf, sich in die Tschechoslowakei abgesetzt zu haben, während die von ihnen verlassenen Schutzbündler in aussichtslosem Kampf auf den Barrikaden standen und starben. Das waren schärfere Töne, als man sie vom liberalen Prager Tagblatt gewohnt war und als sie der politischen Linie des Blattes entsprachen. Am nächsten Tag erschien denn auch eine Abordnung der im Parlament vertretenen Deutschen Sozialdemokratischen Partei bei Dr. Keller, um Beschwerde zu führen. Keller, längst wieder mit anderen Dingen beschäftigt, lauschte den maßvollen, jedoch entschiedenen Vorwürfen des Delegationsführers ohne Widerspruch, lauschte nun schon ein wenig abwesend noch einem zweiten und dritten Delegierten. Dann holte er Atem und brachte seine Entschuldigung vor. Meine Herren, Sie wissen doch, wie es in einer Redaktion zugeht, besonders an einem so aufregenden Tag, da herrscht ein entsetzliches Durcheinander, die Meldungen überstürzen sich, man weiß gar nicht, wo man zuerst hinhören soll. Meine Herren, da kann es schon passieren, dass man einmal die Wahrheit schreibt. Als im Hause ruchbar wurde, dass Harry Kleppetar, einer der jüngeren politischen Redakteure, vor der Verehelichung stand, öffnete sich plötzlich die Tür zu seinem Zimmer. Dr. Keller steckte den Kopf herein und sagte: Sie heiraten, Kleppe? Sie werden sich wundern. Damit schloss er sowohl die Türe als auch die Gratulation. Ich selbst kam mit dem Prager Tagblatt Ende der 20er Jahre in Berührung, beinahe von der Schulbank weg, einige Jahre nachdem ich mit meiner Familie aus Wien nach Prag übersiedelt war und knapp nach meinem Durchfall bei der Matura. Die Leitung der Kulturredaktion lag damals in den Händen Max Brotz. Er hatte ein paar Gedichte und Kurzgeschichten von mir angenommen, lud mich zu einer Besprechung ein und stellte mich dem Chefredakteur Dr. Blau vor, der an meinen Beiträgen Gefallen fand und mich zur ständigen Mitarbeit aufforderte. Sie gedieh nach und nach zu einer regelrechten Redaktionstätigkeit und später zum Posten eines Wiener Kulturkorrespondenten. Rudi Thomas, der geschäftsführende Stellvertreter Dr. Blaus, dem ich zur weiteren Verwendung übergeben wurde, wollte mir offenbar die Lyrik und die ganze Literatur abgewöhnen und einen Reporter aus mir machen. »Auf Rotationspapier gehört sich keine Kunst«, pflegte er zwischen halb geöffneten Lippen hervor zu säuseln. Er sprach immer sehr leise, aber mit unüberhörbarem Nachdruck und in ebenso unüberhörbarem Pragerisch, also unter sorgfältiger Umgehung jeglichen Umlauts. Die Wendung »gehört sich« war übrigens kein transitiv verstümmeltes »gehört«. Thomas wollte nicht etwa sagen, dass Kunst nicht auf Rotationspapier gehört. Er meinte tatsächlich, dass dergleichen eine Ungehörigkeit im Sinne schlechter Manieren sei. Und er meinte das im Interesse des Rotationspapiers, nicht der Kunst. Für die hatte er nicht viel übrig. Der Journalismus ging ihm über alles. Und vollends vor den Jüngern der Literatur empfand er keinerlei Hochachtung. Sie waren, was dem Niveau und dem Ansehen des Prager Tagblatts nicht geschadet hat, unter den Angehörigen der Redaktion zahlreich vertreten. Jeder Zweite konnte sich mit einer Buchpublikation ausweisen. Auch ich durfte mich mit meinem Erstlingsroman vom Schüler Gerber alsbald zu Ihnen zählen. Und schließlich war es auch bei dem allseits nicht besonders geschätzten Feuilletonredakteur Otto Rosenfeld so weit. Nachdem er den Senf aus seinem Namen eliminiert hatte, veröffentlichte er unter dem Pseudonym Otto Röld einen Roman und stellte sich mit einem Widmungsexemplar bei Thomas ein. »Du darfst aber auch in Zukunft mit mir wie mit deinesgleichen verkehren«, ließ er sich nach der Überreichung leutselig vernehmen. Thomas maß ihn mit einem geringschätzigen Blick. »Das könnte dir so passen«, sagte er. In Wahrheit sagte er, wie es das Prager Deutsche heischte, nicht könnt, sondern möcht. Ja, er sagte genau genommen möcht und fügte noch ein halblautes Dubledian hinzu. Mit geradezu pedantischer Korrektheit wurde die Vermeidung der Umlaute von Professor Ludwig Steiner betrieben, dem hauptamtlichen Leitartikler des Blattes, einem Mann von immensem Wissen und integrer Geistigkeit. Er erfreute sich der persönlichen Zuneigung des großen Zeitungshassers Karl Kraus, der wohl um seinetwillen dem Prager Tagblatt eine gewisse Schonung angedeihen ließ und in vertrautem Kreis die Sprechweise Professor Steiners hinreißend kopieren konnte. Was diese Sprechweise betraf, so hatte es mit ihr eine eigene und keineswegs oberflächliche Bewandtnis. Ihre komischen Effekte standen in unverkennbar selbstparodistischem Gegensatz zu der preziösen, barock verschnörkelten Terminologie des Sprechers, der einerseits durch übertriebenen Phrasengebrauch, andererseits durch denkbar ausgefallene Redewendungen gegen die Verödung und Sinnentleerung der Umgangssprache Front machte. Alltäglichem begegnete er mit langen, genüsslich skandierten Zitaten aus den Werken lateinischer und griechischer Autoren, wusste auch die deutsche Literatur von den Merseburger Zaubersprüchen bis hin zum heheren Verwaltungsbeamten Goethe jederzeit einzusetzen und alliterierte aus eigenem drauf los, dass es eine Lust war. Seine Lieblingsfloskeln lauteten, wie man zu sagen pflegt, betone ich und möchte ich einflechten. Und er gebrauchte sie grundsätzlich nur dort, wo sie nicht hinpassten. Wenn er etwas betonte, so war es eine Grußformel oder die Mitteilung, dass heute schönes Wetter sei. Wenn er etwas einflocht, stand das vorgeblich Eingeflochtene allein auf weiter Flur. Und wenn er einer Aussage sein, wie man zu sagen pflegt, nachschickte, handelte es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um etwas nie zuvor Gesagtes. Zu einer versöhnlicheren Haltung den Umlauten gegenüber ließ er sich auch in fremden Sprachen nicht verleiten. Eines frostigen Wintertages kam er aus seinem Zimmer herausgestürzt, schüttelte die Fäuste gen Himmel und rief, »Jacques, bei mir ist nicht geheizt!« Dass er zur Bekanntmachung eines so trivialen Tatbestands das pathetische Anklagewort Emile Zolas heranzog, gehörte schon wieder zu seinen selbstironischen Tendenzen. Die Geschichte, wie er zum Prager Tagblatt kam, ist für beide Teile symptomatisch. Professor Steiner hatte am Heinrichs-Gymnasium, einer der wenigen nach dem Ersten Weltkrieg noch übrig gebliebenen deutschsprachigen Mittelschulen, Latein und Griechisch unterrichtet. Die Seitenfront des Gymnasiums lag parallel zur Seitenfront des Prager Tagblattgebäudes mit einem schmalen Quergässchen dazwischen, und wenn die wärmere Jahreszeit begann, öffnete man in beiden Häusern die Fenster. So kam es, dass die Insassen der günstig gelegenen Redaktionsräume auf den seltsamen Pädagogen aufmerksam wurden, der da in einem nah gegenüberliegenden Klassenzimmer seiner Lehrtätigkeit oblag, und sie taten, was sonst nur Sache der Schüler war. Sie folgten dem Unterricht. Bald hatten sie heraus, dass jeder Schüler mit einem Spitznamen versehen war, dass immer wieder wilde Heiterkeitsausbrüche erfolgten, und dass es der würdigen Lehrperson auf dem Katheder weniger um Würde ging, als vielmehr eigener Aussage zufolge darum, nicht nur zu belehren, sondern auch zu unterhalten. Dieses Prinzip erstreckte sich sogar auf die sonst so gefürchteten Klassenbucheintragungen, schriftlich festgehaltene Rügen, die dem mangelnden Wohlverhalten des Schülers galten. Sie konnten zu einer schlechten, das Jahreszeugnis verunstaltenden Betragensnote, zu Karzerstrafen und im Häufungsfall zum Ausschluss aus der Anstalt führen. Bei Professor Steiner taten sie nichts dergleichen, da er sie lediglich vortäuschte und den Text der fiktiven Eintragung unter lautem Jubel vorlas. Die folgende galt einer Schülerin, die unter der Bank ein Modejournal gelesen hatte. Die Schülerin Natscheradetz beschäftigt sich mit der Lektüre fragwürdiger Gazetten, wird von mir ertappt
und versucht, durch törichtes Winseln meiner gerechten Empörung zu entrinnen.
Oder es vollzog sich die Einführung Ovids in den Lateinunterricht etwa folgendermaßen.
In unserem Lehrplan erscheint nunmehr Publius Ovidius Naso, wahrlich ein bedeutender Publizist und mit Genuss zu lesen. Es beginne in gemächlichem Plaudertone, aus beiden Backen Blätheit blasender Bloch.
Als die an den Fenstern versammelten Redakteure das hörten, stand es fest, dass man Professor Steiner ins Blatt bekommen müsse, und kurz darauf vertauschte er das Katheder mit einem Redaktionsstuhl. Weder er selbst noch das Prager Tagblatt hatten es je zu bereuen. Seine weithin beachteten, auch im Ausland vielfach zitierten Leitartikel waren Musterbeispiele einer, wie man zu sagen pflegt, sorgfältig ausgewogenen Gesinnung, halb revolutionär, halb reaktionär und in Wahrheit von echtem Liberalismus geprägt. Er schrieb sie auf eigens zugeschnittenem Papier in gestochener Kurrentschrift und immer genau auf die Zeile lang genug, um die linke Spalte der ersten Seite zu füllen. Eines Tages jedoch wurde die jahrelang erprobte Berechnung an einer neuen Setzmaschine zuschanden, deren Bleileiste für den Schriftgrad Petit auf Borgis um eine Kleinigkeit breiter geraten war als üblich, was sich im Satz zu einem Überschuss von 6 Zeilen summierte. Verstört und verschreckt vom noch nicht Dagewesenen kam aus der Setzerei der Oberfaktor angekeucht. »Herr Professor, etwas Furchtbares, der Leitartikel ist um 6 Zeilen zu lang, was machen wir da?« Professor Steiner wusste augenblicklich Rat. »Die 6 Zeilen im Übersatz stehen lassen und für den morgigen Leitartikel aufheben.«